Geschwister von Jesus. Das steht ganz am Anfang, der Matthäusevangelium beginnt so: Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Juda und seine Brüder, Juda zeugte Peretz und Zerach mit der Tamar, Peretz zeugte Hezron, Hezron zeugte Ram, Ram zeugte Aminadab, Aminadab zeugte Nachschon, Nachschon zeugte Salmon, Salmon zeugte Boas mit der Rahab, Boas zeugte Obed mit der Ruth, Obed zeugte Isai, Isai zeugte den König David. Ah, es gibt doch nichts Langweiligeres, als irgendein Geschlechtsregister herunterzulesen, oder nicht? Außer man hat irgendwie einen Bezug zu den Personen, die da genannt sind. Dann ist es ganz anders, wenn das der eigene Großvater da vorkommt. Oder irgend so ein Onkel oder irgendwo in Amerika. Dann wird es spannend. Oder hier haben wir auch ganz berühmte Persönlichkeiten. Da ist einmal Abraham, von dem wissen wir ganz viel. Isaak, Jakob, Juda, da haben wir auch ganz viele Geschichten. Oder dann auch von König David haben wir verschiedene Geschichten, die wir... Jedenfalls die Leute, die die Bibel schon etwas kennen oder schon vielleicht schon als Kind in der Sonntagsschule waren oder schon manche Predigt gehört haben, wenn ihr Abraham hört, gell, dann läuft gerade ein Film. Dann sieht man den, wie er da von Ur und nach Haran und dann nach Israel geht und so weiter. Und wir sehen verschiedene Bilder, die wir schon gesehen haben in Filmen oder auch sonst. Auch beim König David, oder? Da sehen wir sofort irgendwie Bilder, die wir schon einmal gesehen haben. Also Geschichten laufen da durch. Aber da gibt es auch ganz unbedeutende Lückenfüller da, von denen haben wir keine Ahnung. Wer war das da? Hezron, Ram, weiß jemand? Keine Ahnung, hä? Die nur hier aufgeführt, sonst liest man in der Bibel von denen nichts. Das sind so die Lückenfüller. Aber spannenderweise sind hier im Geschlechtsregister 3 Frauen genannt. Und das ist sehr speziell. Einerseits die Tamar, die Rahab und die Ruth. Diese 3 Frauen gestalten. Und diese 3, das sind eigentlich alles Quereinsteiger. Quereinsteigerinnen ins Volk Israel. Ist nämlich sehr, sehr speziell. Mit 2 von ihnen wollen wir uns heute etwas auseinandersetzen. Wir beginnen mit der Ruth. Nun, die Leute, die letzten paar Sonntage da waren, haben ja die Ruth-Geschichte schon etwas mitbekommen. Aber ich möchte doch noch einmal die ganze Sache etwas Revue passieren lassen. Da war eine Familie, die wohnte in der Nähe oder in Bethlehem. Hier ist das ungefähr. Und die sind dann in einer Hungersnot ausgewandert nach Moab. Ja, hier haben wir Bethlehem gesehen und hier ist Moab. Und die sind eigentlich aus dem Land der Verheißung, aus dem Bund Gottes ausgestiegen, weil sie meinten, es ginge dort ihnen besser. Sie wollten noch retten, was sie noch hatten, aber die waren nicht lange dort. Starb der Mann. Elimelech und die Frau blieb zurück mit den beiden Söhnen. Die beiden Söhne heirateten dann je eine Frau von Moab. Das war im Gesetz eigentlich auch nicht so vorgesehen, dass man das soll. Das sollte man eben nicht tun, sich mit ausländischen Leuten vermischen. Das war im Alten Testament ganz wichtig. Aber das ist so gelaufen und dann sterben auch noch die beiden Söhne und die Witwe bleibt zurück mit den 2 jungen Frauen, also 3 Witwen, die zurückbleiben. Das ist die Vorgeschichte. Und dann entschließt sich die Frau, die Naomi, entschließt sich zurückzugehen in ihr Land. Sie kriegt mit, dass es dem Volk Israel wieder besser geht und sie geht zurück nach Israel. Und die Ruth geht mit ihr, die Orpa bleibt zurück. Nun, die Ruth, das ist eine Ausländerin, eine Moabiterin, und die wird in Israel aufgenommen. Das ist ganz spannend. Die wird richtiggehend integriert ins Volk Israel. Sie kann heiraten, sie kommt hinein in diesen Bund, obwohl eigentlich im Alten Testament steht, die Moabiter unter anderem Ammoniter und Moabiter sollen nicht in die Versammlung des Herrn kommen, auch nicht ihre Nachkommen bis ins zehnte Glied. Sie sollen nie hineinkommen. Das war eine Sanktion, weil diese Moabiter als Israel von Ägypten, als das Volk Israel von Ägypten ins verheißene Land Kanaan ging, haben die Moabiter sie nicht durchgelassen. Obwohl sie sagten, wir wollen nur an euch vorbeiziehen, wir werden euch nichts wegnehmen, wir werden alles, was wir essen, bezahlen, haben die gesagt, kommt nicht in Frage. Und Israel hat dann nicht Krieg geführt, weil das war ein Brudervolk, abstammend vom Neffen von Abraham, vom Lot. Und aber als Konsequenz, die, mit denen sollt ihr nichts zu tun haben, bis ins zehnte Glied. Das war ja erst das erste Glied hier. Also eigentlich war es gar nicht gestattet, dass die Moabiter in Israel aufgenommen werden. Aber hier sehen wir etwas schon vom Neuen Testament durchleuchten beim Alten Testament. Hier ist ein Gesetz. Moabiter haben bei dem Gottesvolk nichts verloren. Das ist das Gesetz. Und das Gesetz gilt. Und nun gibt es wie ein neues Gesetz. Und ich möchte das etwas veranschaulichen. Ich meine, es gibt ja das Gesetz von der Erdanziehung. Und wenn ich etwas fallen lasse, das fällt nie hoch. Das fällt immer runter. Wie kann man dieses Gesetz überwinden? Es geht nur indem man ein anderes Gesetz, das über dem Gesetz steht, anwendet. Es gibt das Gesetz der Aerodynamik. Und was braucht es? Es braucht für die Aerodynamik, dass es funktioniert, es braucht Energie. Hier ist die Energie nur am Anfang. Und dann kommt, das Gesetz wird nicht aufgehoben. Das Gesetz der Erdanziehung wird nicht aufgehoben. Aber solange der Schub, die Energie da ist, wird dieses Gesetz, dass es einfach runterfällt, wird überwunden. Nun mal schauen, ob es funktioniert. Ich bin kein guter Fliegerbauer, das muss ich also sagen. Aber ich probiere es jetzt mal. Achtung. Das war etwas zu viel Energie. Dann hat er die Decke gestreift. Was will Gott damit sagen, dass er die Ruth, ausgerechnet die Ruth, nicht nur ins Volk Israel hineinnimmt, sondern auch integriert sogar in die Linie des Erlösers. Meine Gott, wenn es Gott ganz wichtig gewesen wäre, eine ganz koschere Ahnenlinie zu haben, dass da alles nur ganz rassenreine jüdische Leute im Stammbaum wären, wenn das für Gott wichtig gewesen wäre, dann hätte er locker einen anderen Weg wählen können. Aber Gott hat sich ganz bewusst das ausgewählt. Diese Ruth, die, obwohl die vom Gesetz her nichts verloren hat im Volk Israel, diese Ruth, die soll dazugehören. Nicht nur zum Volk Israel, sondern die soll sogar im Stammbaum Jesu drin stehen. Und das bedeutet etwas. Warum? Was zeichnet denn diese Ruth aus? Es ist eben ihr Glaube. Wir lesen das hier. Ruth antwortete der Naomi, als sie sie zurückschicken will: Bedränge mich nicht, dass ich dich verlassen und von dir ab umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Und wo du stirbst, da sterbe ich auch, da will auch ich begraben werden. Das ist eben Ruths Glaube. Ruth hat diesen Gott Israels kennen und lieben gelernt, schon im Ausland, wahrscheinlich durch das Vorbild ihrer Schwiegermutter. Und sie hält zu ihr und sagt, ich verlasse dich nicht, ich bleibe bei dir. Die beiden Frauen hatten offensichtlich eine ganz starke Beziehung. Aber bei Ruth ging es noch weiter. Wenn es nur um die Schwiegermutter gegangen wäre, dann wäre die Ruth wahrscheinlich in Israel geblieben, solange die Schwiegermutter lebte. Die war eine Generation älter, Ruth musste damit rechnen, irgendwann stirbt die Schwiegermutter und dann bin ich ganz allein. Und was mache ich dann? Und sie sagt, da wo du stirbst, da will auch ich begraben sein. Meinen Fuß bringt da keiner mehr weg von diesem Land. Das ist jetzt meine Heimat und da will ich sein, da will ich auch begraben sein. Merkt ihr, es geht nicht nur um die Person Ruth, sondern die identifiziert sich so mit dem neuen Volk und mit dem neuen Gott. Das ist eben Glaube. Und hier kommt das Beispiel, gell? Das neue Gesetz, die Aerodynamik, das ist die Gnade. Das ist die Gnade. Im Alten Testament ist das Gesetz und wer das tut, der wird leben und wer es nicht tut, der wird verurteilt. Und das stimmt wie die Erdanziehung. Dieses Gesetz ist im Grunde genommen unumstößlich. Solange die Erde sich dreht, wird alles, was man fallen lässt, runterfallen. Aber jetzt gibt es ein neues Gesetz, wie das Gesetz der Aerodynamik, das nicht das andere Gesetz außer Kraft setzt, aber es überwindet das andere Gesetz. Das ist eben die Gnade. Die Gnade ist das Gesetz der Aerodynamik. Und was ist der Schub? Es braucht Aerodynamik und es braucht Schub. Ein Flugzeug, wenn der Sprit ausgeht, fliegt es nicht mehr lange. Es braucht immer Schub. Und was ist der Schub? Der Glaube. Der Glaube. Die Ruth hatte diesen Glauben, dieses Vertrauen. Und dieser Glaube ist der Schub. Das Gesetz können wir nicht machen. Das Gesetz der Gnade ist uns geschenkt. Aber das Vertrauen, das ist unser Teil. Das ist der Schub, der eben dieses andere Gesetz überwindet. Wir haben die Geschichte ja kennengelernt. Ruth heiratet dann einen Mann und bekommt einen Sohn. Der Sohn wird dann offiziell der Sohn der Schwiegermutter. Also im Grunde genommen wird er des verstorbenen Mannes Erbe weitertragen. Oder des verstorbenen Schwiegervaters von Ruth. Das Erbe weitertragen. Er gilt wie der Sohn der Naomi, der Großmutter eigentlich. Und sie nimmt ihn da zu sich. Das Bild finde ich sehr herzig, wie es der Künstler dargestellt hat. Sie wird seine Betreuerin. Und die Leute nennen ihn Obed. Obed heißt im Hebräisch Diener. Und das ist bei uns nicht so attraktiv, oder? Das ist so der Tellerwäscher. Gell, der Ruben dort. Genau. Genau. Die einen, die schon durch die Führung gingen, haben das gesehen. Die anderen werden es noch mitkriegen, was es heißt, ein Tellerwäscher zu sein. In unserer Gesellschaft. Aber wenn hier von Diener steht, dann ist nicht einfach der Niedrigste gemeint, sondern dienen, Gott dienen, das ist eine Berufung. Das ist eine sehr hohe Berufung. Jesus selber, sein Leben hat er hingegeben, um Gott zu dienen. Der Menschensohn ist nicht gekommen, sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben. Dienst ist eben in der Bibel eine hohe Berufung. Obed, ein wunderschöner Name. Ja, und da sehen wir auf dem Bild auch Boas. Boas, wer war dieser Boas? Zuerst, bevor wir auf Boas eingehen, müssen wir noch eine andere Geschichte anschauen. Und zwar im Josua-Buch, das war einige Jahre vor dieser Geschichte, da ist Israel über den Jordan gezogen und die erste Bastion war Jericho. Und Jericho war sehr stark befestigt und viele, die schon die Geschichte gehört haben, sind begeistert von der Geschichte, wie sie da Musik gemacht haben, in die Hörner geblasen und dann ist die Mauer eingefallen. Das ist dann nachher die Geschichte. Aber vorher hat Josua Spione ausgesendet nach Jericho. Josua, der Sohn Nuns, sandte von Schittim zwei Männer heimlich als Kundschafter aus und sagte ihnen, geht hin, seht das Land an, wo Jericho, auch Jericho, die gingen hin und kamen in das Haus einer Hure, die hieß Rahab, und kehrten dort ein. Das ist ein richtiger Spionagefehler. Da könnte man einen Film drehen. Wunderbar. Stellt euch vor, die beiden israelischen Männer, denen hat man von Weitem angesehen, das sind Ausländer. Die haben sich vielleicht so etwas angebiedert mit der Kleidung, aber der Dialekt, der hat sie sowieso verraten. Das war so schwierig. Wie konnten die in diese Städte gehen und alles ausspionieren, ohne aufzufliegen? Wo geht man hin, wenn man in eine Stadt gehen will, um nicht aufzufallen? Ja, die beste Adresse, um nicht aufzufallen, ist eben eine Frau vom ältesten Beruf der Welt, oder? Weil die hat sowieso viele fremde Männer im Haus. Das fällt nicht so auf, wenn da zwei Fremde bei dir einkehren. Deshalb sind die auch bei dieser Rahab eingekehrt. Die hätten nicht irgendwie in ein Hotel gehen können. Die wären gerade aufgeflogen. Aber das war eben clever von ihnen. Sie suchen eine Dirne auf, eine Prostituierte, nicht um ihre Dienste anzunehmen, sondern weil es am wenigsten auffällt, wenn sie dort einkehren. Und was macht die Rahab? Sie nimmt diese beiden Männer auf. Ja, das Bild ist nicht sehr gut. Man sieht sie da auf dem Dach oben. Sie versteckt diese beiden Männer unter Flachsstängeln, die sie dort zum Trocknen ausgelegt hat. Tatsächlich, es fliegt auf. Da sind zwei Ausländer, das könnten Spione sein, und die Polizei kommt zu der Rahab und fragt, wo sind die Männer, die bei dir waren? Was soll sie sagen? Sie leugnet es nicht ab, aber sie hat einen Trick auf Lager. Sie sagt, ja, die waren da, aber die sind schon wieder weiter, sie sind über alle Berge. Wenn ihr ganz schnell ihnen nachjagt, dann erwischt ihr sie wahrscheinlich noch. Die sind dann auf ihre Pferde und ab. Und die Rahab hat sie schön versteckt, oben auf dem Dach. Und dann, als die anderen weg waren, ging sie auch hinauf zu ihnen aufs Dach. Und jetzt kommt etwas Wunderbares. Die Rahab sagt, wir haben gehört, wie Jahwe, der Herr, die Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat vor euch her, als ihr aus Ägypten zogt, und was ihr den beiden Königen der Amoriter Sion und Og jenseits des Jordans getan habt, wie ihr an ihnen den Bann vollstreckt habt. Und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt und es wagt keiner mehr vor euch zu atmen. Denn Jahwe, der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Was zeigt das hier? Das zeigt, ähnlich wie die Ruth, diese Rahab hat etwas begriffen. Für sie ist der Gott Israels nicht der Feind. Für alle anderen war Israel der Feind und ihr Gott sowieso. Damals, gerade wenn es um Krieg ging, hat jedes Volk seine Götter mitgeführt und ihren Göttern Opfer gebracht. Und die hörten, dieser Gott von Israel, das muss ein wahnsinnig starker Gott sein, dass das Volk, der sein Volk so stark macht. Und die Frau, die geht einen Schritt weiter. Die hat nicht einfach Angst vor diesem Volk und vor diesem Gott, sondern wir spüren hier eine Sehnsucht. Wenn sie am Schluss sagt, denn Jahwe, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden, dann hat die sehr viel begriffen. Weil die anderen Götter, die waren von Menschenhand gemacht, diese Götzenfiguren, die waren nur auf der Erde. Und die sagt, das ist der richtige Gott, der ist oben im Himmel. Und das ist eben der Glaube der Rahab. Die Männer werden dann an dem roten Seil außen an der Stadtmauer runtergelassen, können fliehen, und die versprechen ihr, wenn du das Seil, wenn wir dann Jericho erobern und du das Seil in das Fenster hängst, dann wird dein Haus verschont werden. Und so war es auch. Jericho wurde erobert, es wurde der Bann vollstreckt, musste alles zerstört werden, aber das Haus der Rahab, nicht nur das Haus, sondern ihre ganze Familie, nicht nur die Rahab, sondern durch ihren Glauben wurde die ganze Familie wurde gerettet und wurde integriert ins Volk Israel. Und nun sehen wir noch einmal diesen kurzen Abschnitt im Geschlechtsregister. Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Ja, Rahab, vielleicht nicht unbedingt gerade so das ganz große Vorbild, gell? Also so als Vorbild der ewigen Jungfrau Maria passt die nicht ganz ins Geschlechtsregister. Vielleicht war sie von ihrem Lebensstil her nicht ein Vorbild. Aber das Entscheidende ist, sie war von ihrem Glauben her ein Vorbild. Das ist das Entscheidende. Und was sehen wir von Boas, der die Ruth geheiratet hat? Die Rahab war seine Mutter. Die Rahab war seine Mutter. Der Boas, der hat eigentlich schon mit der Muttermilch die Gnade eingesaugt. Seine Mutter hat die Gnade, die Annahme, obwohl nicht verdient, einfach aus Glauben, hat das erlebt. Und das ist eigentlich so ein großes Vorbild, ein Vorbild auf Jesus. Jesus hat diese Gnade ja gelebt. Gell? Wenn wir lesen im Neuen Testament, da steht im Matthäus-Evangelium, da sagt Jesus selber, der Menschensohn ist gekommen. Nein, die Leute sagen, also Jesus sagt das, aber die Leute sagen das über ihn. Der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt und sie sagen, siehe, dieser Mensch ist ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden aus ihren Werken. Oder an einer anderen Stelle sagt Jesus, in Wahrheit, ich sage euch, die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Und das sagt er den ganz Frommen. Denn Johannes kam zu euch und wies euch den Weg der Gerechtigkeit und ihr glaubtet ihm nicht. Aber die Zöllner und Huren, die glaubten ihm. Die Zöllner und die Huren, die Zöllner, das sind die Kollaborateure, die Betrüger und die Huren, die muss ich nicht beschreiben. Das sind moralisch gesehen überhaupt keine Vorbilder, aber das ist eben das andere. Jesus schaut auf das andere. Jesus wurde genannt ein Freund der Zöllner und Sünder. Ja, hat er sich jetzt da angebiedert? Wisst ihr, das gibt es so manchmal, oder? Der coole Pfarrer mit den, so ganz locker, der da irgendwie auch noch etwas. War Jesus so? Ja, er war schon am Fest bei Kana auch dabei, hat sogar Wasser in Wein verwandelt. Aber Jesus hat sich nicht angebiedert bei den Leuten, sondern es war umgekehrt. Ich meine, das ist ein gefährliches Spiel. Wenn man in solcher Gesellschaft ist, ist das nicht so einfach. Ihr kennt das Bild, gell? Wunderschöner Apfel. Was passiert, wenn der eine Woche lang neben so einem in der Kiste liegt? Was passiert? Der faule Apfel steckt den gesunden Apfel an. Das ist das Naturgesetz. Das ist das Naturgesetz und das stimmt auch. Das passiert immer. Ich habe sie getrennt aufbewahrt. Sonst wäre der nämlich auch schon faul. Das ist wahr, das überträgt sich. Immer das Schlechte überträgt sich auf das Gute. Und was macht nun Jesus? Jesus kehrt dieses Gesetz um. Der gute Apfel, Jesus, der Vollkommene, heiligt die faulen Äpfel. Macht sie rein. Ich kann das hier vorne nicht machen. Da müsste ich ein Wunder vollbringen. Unmöglich. Das ist unmöglich, dass wenn ein fauler Apfel neben einem guten Apfel liegt, dass der wieder gut wird. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Nicht möglich. Aber bei Jesus. Bei Jesus passiert dieses Wunder, das ich jetzt leider euch nicht vorführen kann. Bei Jesus passiert das Wunder in unserem Herzen, dass ein fauler Apfel, wenn er mit Jesus in Berührung kommt, ein wunderbarer Apfel wird. Richtig zum Triebissen. Ja? Jesus verändert Menschen. Von Zachäus, dem Zöllner, lesen wir es, auch von der Sünderin, die Jesus die Füße gesalbt hat. Da sind Menschen total radikal verändert worden durch Jesus. Ja, Jesus schaut auf das Herz. Er weiß, dass oft der innere Hunger Menschen geldgierig macht. Es ist eigentlich ein Hunger der Seele. Ein Unerfülltsein, dass man immer mehr, 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 mehr. Und diese Sehnsucht, endlich einmal Geborgenheit zu erleben, angenommen sein, treibt viele in die Unmoral und in die Prostitution. Und Jesus sieht das Herz dieser Menschen. und den Glauben und die Zuversicht. Nein, Jesus hat sich nicht angebiedert. Aber er ging zu diesen Menschen. Und einzelne von ihnen haben Jesus vertraut und sind neu geworden. Wunderbar. Ja, das Bedürfnis nach Heil, nach Heilung hat Jesus gestillt. Warum hat Jesus gerade diese beiden Frauen, hat Gott das so geführt, dass sie ins Geschlechtsregister Jesu integriert wurden? Ganz einfach, weil er damit schon mit dem Geschlechtsregister seine Gnade vordemonstrieren wollte. Petrus hat das erkannt. Er war ja im Haus des Cornelius. Er tat seinen Mund auf und sprach: Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht. Also die Person, das ist gemeint, woher jemand kommt, was er vom Beruf ist, was er darstellt. Das ist gemeint mit diesem Ansehen der Person. Gott sieht nicht die Fassade. Oder das ist die Fassade. So der Titel. Gott schaut nicht auf das. Sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet, das heißt, wer ihn wirklich ernst nimmt und recht tut, der ist ihm angenehm. Und das ist das Neue Testament. Ist das nicht wunderbar? Das Gesetz. Das Gesetz, dass jeder Sünder in die Hölle kommt, dass jedes Blatt, das man hier fallen lässt, runterfällt, dieses Gesetz, das gilt immer noch. Aber über diesem Gesetz steht das andere Gesetz. Gnade und Glauben. Und so überwindet Jesus das Gesetz der Sünde und des Todes durch die Gnade. Durch den Glauben. Ja, danke Jesus, dass du das für uns vollbracht hast. Danke für das, was du uns gezeigt hast, auch schon in deiner Ahnenreihe, wo verschiedene Personen drin sind, die eigentlich nicht ganz ins Konzept passen, aber bei dir schon. Danke, dass du Gnade in Person bist. Amen.